bist du mir dienen, jetzt darf ich da bei dir sein. So gut, danke. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn doch jemand Neues anfängt, hat man neue Hoffnungen. Man hat einen neuen Pastor, neue Erwartungen vielleicht auch. Sagen, macht das echt Daniel jetzt gut, he? Jetzt haben wir endlich einen. Oder Daniel denkt vielleicht, nehmt ihr mir auf, kommt euch alles gut, geht es mit den Kindern zum Akklimatisieren, mit der Frau, was also immer. Und ich weiss, ich rede nur hypothetisch, das ist sicher nicht so bei euch. Aber gleich hat es mich nicht losgelassen, die zwei Wörter Mut und Geduld. Geduld miteinander, dass man einander die Zeit lässt, zum Warten, was Gott will tun. Und ich glaube, das ist genau das, was ich heute Morgen ansprechen will. Und das zweite Mut, immer wieder miteinander zu stehen, zusammeneinander, miteinander vorwärts zu gehen. Mehr auch noch zu dem. Und wie ihr schon gehört, gehen wir heute ins Alte Testament zum Esra und Nehemia. Weil beim Vorbereiten ist mir einfach die Geschichte eben mit Mut und Geduld und mit der, das, was drin steckt, mit dem neuen Pastor, mit der neuen Zeit, die kommt, ist mir einfach das mega auf dem Herz gewesen. Und ihr werdet ja noch in den nächsten Wochen eine Serie starten über Gemeinde, Gemeinde sein, was sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und ich glaube aber, ich werde einen ganz anderen Aspekt heute auch noch anschauen, Gemeinde sein. Gemeinde sein. Oder so ein anderer Aspekt für heute zur Ermutigung. Also wir reisen weit zurück, wo noch alles staubig ist. Zur Zeit von Platon. Stellt euch vor, eine griechische Umgebung. Altgriechische Umgebung hat es über mega Weise einen Philosoph, der mit seiner Weisheit unglaublich Menschenherzen bewegt. Und alle ins Denken kommen. Und zu dieser Zeit, ein bisschen mehr, zur Zeit von Platon, ein bisschen mehr südlicher, hatte es einen Mann gehabt, hatte es Männer gehabt, ein Volk gehabt, das eigentlich das Zentrum hat sich abgespielt. Nicht der, wo der Platon war. Wir reden heute noch über das reden. Aber eigentlich, wenn wir lesen, lesen wir so von einer einfachen Truppe von Menschen, die die Weltgeschichte verändert haben. Und das gefällt mir so. Und zwar war Jerusalem mal die schönste Stadt gewesen. Wirklich unglaublich schön. Du musst dir vorstellen, einen Ferienkatalog, oder? Du bekommst einen unglaublichen Ferienkatalog und dann gehst du her und merkst, es ist die Hälfte so gut, aber es war schon schön gewesen. Oder? Und der Ferienkatalog, den sie der Königin Saba gegeben hat, hat gesagt, das muss ich schauen, ist hergekommen und sagt, der hat mir nicht die Hälfte gesagt, wie schön das ist. Also nicht einmal die Hälfte von dem hat man darstellen, wie schön das Jerusalem war. Aber es ist lang her. Die Stadt ist in Trümmer, alles kaputt, im Erdboden gleich. Die Menschen sind verschleppt worden. Die irgendwie studiert haben oder die einen wichtigen Job hatten, die waren weg gewesen. Und ein paar vereinzelte Leute sind noch dort, die man gehuset in diesen Ruinen. Und lange Zeit später, im Exil, passiert irgendetwas. Zumindest in diesen Trümmer, 3,5 Monate Reisen, Tagesreise, 3,5 Monate, meine ich, entfernt, wenn man pro Tag reist, mit einem Kamel von durchschnittlicher Geschwindigkeit, geht es etwa 3,5 Monate. Weg war im Exil, kommt auf das Mal, passiert irgendetwas. Und das finde ich extrem spannend, ich möchte es euch lesen. Und zwar heisst es, Gott entflammte den Geist des Königs. Esra 1. Gott entflammte, oder heisst, erweckte den Geist des Königs. Von einem fremden König. Ich glaube, Gemeinde fängt immer mit dem an. Gott entflammte den Geist des Königs. Kurz später heisst, und Gott entflammte die Übergebliebenen, ihre Herzen. Oder erweckte. Und weil er so unglaublich ein entflammtes Herz hatte vom Geist Gottes, sagt der König Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, der soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Aus dieser aus dieser Entflammung vom Geist ist ein Wunsch rausgekommen, wieder einen Ort zu schaffen, wo man Gott begegnet. Ein König, der das eigentlich gar nicht, wo ja nicht mit dem Gott ist unterwegs gsi. Und was das haben die Leute gehört, sie sind sofort gegangen, haben sich ein paar zusammengetan, sind die 3,5 Monate lang gereist nach Jerusalem und das Erste, was sie gemacht haben, ist, die erste Phase, die sie gemacht haben, ist, sie haben einen Altar bauen. Sie haben das Fundament gelegt und den Altar drauf da. Aus einer Erweckung heraus haben sie einen Altar wieder neu gebaut. Und ich habe mir überlegt, was ist denn der Altar? Was ist der Altar? Es heisst, sie wollten unbedingt wieder Brandopfer darbringen. Und Brandopfer ist ein Zeichen von Hingabe. Auf dem Altar hat man Gott geopfert, hat der Bund, der Bundesschluss, hat man immer wieder erneuert, wieder gesagt, hey, wir bringen die Opfer, damit du uns kannst Vergebung geben kannst. Oder wir wollen die Beziehung wieder aufnehmen. Wir wollen die Beziehung wieder herstellen. Wir wollen mit dir in Kontakt sein. Und ich finde es so spannend, dass aus einem entflammten Herz, aus einem entflammten Geist, das Erste, was sie machen, ist, sie wollen zurückgehen, sie wollen umkehren, sie lassen etwas hinter ihnen zurück und sie fangen an, einen Altar zu bauen, dass sie die Beziehung zu Gott wieder aufnehmen können. Und heutzutage, jetzt auf dieser Seite der Geschichte, brauchen wir keinen Altar mehr, sondern unser Altar ist das Zeichen da. Das Kreuz. Weil im Hebräer 7, 27 steht, dass Jesus ein für alle Mal sich hat hergegeben als Opfer für uns. Ein für alle Mal. Er hat alles gezahlt. Er hat alles wiederhergestellt, damit wir Zugang dürfen haben zum Thron Gottes. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Aber es nützt nichts, wenn wir keinen entflammten Geist haben. Und ich glaube, genau das ist es. Wir können nichts dazu tun, dass unser Geist entflammt ist. Es ist ein Geheimnis. Ich hätte euch gerne jetzt 5 Punkte gegeben, wie euer Herz neu entflammt ist. Aber ich weiss, dass es oftmals in Zeiten von Trümmern passiert. Von Trümmern vom Leben, dass der Heilige Geist kommt und das Herz entflammt. Und das war ein Eindruck gewesen. Vielleicht bist du es da. Beim Bett hatte ich das Gefühl, dass irgendjemand hat das Gefühl, ich bin in Trümmer. Ich weiss nicht, ob du ein Kind verloren hast oder eine Kindheit verloren oder etwas so. Das Gefühl hatte, es ist ein Ort von in Trümmer sein, wo es ist traurig, von Schmerzen, von Verlorenheit oder von irgendeiner Trümmersituation. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie der Heilige Geist sagt, und ich werde wieder Leben schaffen, wieder den Geist wieder entflammen. Genau. Yes, Beziehung zu Gott. Sie wollen Brandopfer darbringen, Sühnopfer, Rauchopfer für einen Lobpreis. Das war das Erste, das die Auswirkungen von einem entflammten Geist hatte. Dass man Beziehung wieder sucht zu Gott. Und heute, wenn wir einen entflammten Geist haben, dürfen wir wissen, dass wir Beziehung leben mit dem Jesus, der von seiner Seite alles da hat. Römer 8, 32 heißt, Gott hat seinen Sohn dahin gegeben, dahin hergegeben, als das Opfer, das ein für alle Mal zahlt. Wer von euch jetzt in Panik ist und denkt, ich sollte mehr Bibel lesen, hast du schon wieder gehört, oder mehr Beziehung leben, möchte ich sagen, hey, erinnere dich daran, was Jesus da hat. Jesus hat für dich da. Und aus dem entflammten Herz raus kommt die Kraft und die Sehnsucht, 3,5 Monate lang irgendwo herzureisen, für wieder Beziehung mit Gott zu pflegen. Machen wir das immer wieder mit dem Herz. Und ich glaube, das ist das erste Wichtige, dass wir ein entflammtes Herz dürfen haben. Zurück in Jerusalem, als nächstes nach dem Altar, hatten sie ja noch den Auftrag gehabt, oder ein Haus zu bauen. Das König hat ja gesagt, und sie selber haben dann das Feuer gefangen für das Projekt, den Tempel wieder zu bauen. Aber es hat eine Zeit lang gebraucht, weil es heisst sogar im Haggai 1, der Prophet sei ausgesendet worden zum Shealtiel. Das war der Typ, der das angetrieben hat, oder einer von denen, der voraus ist gegangen. Und er muss er als Prophet sagen, hey, eure Beziehung, dass ihr zu Gott kommt und immer wieder opfert, das ist schön und gut. Aber ihr habt selber schöne Häuser, getäfelte Häuser, aber habt noch keine Kraft und Mut aufgebracht, um das Haus wieder zu bauen. Und was sie dir gehört haben, haben sie gesagt, das kann nicht sein. Und es heisst, sie standen zusammen wie ein Mann. Sie sind zusammengekommen, haben sich vereint und gesagt, wie ein Mann. Und gesagt, und jetzt bauen wir den Tempel wieder auf. Wir bauen es wieder auf. Wie ein Mann vereint, her und haben das Haus von Gott wieder aufgebaut. Für heute, Haus Gottes. Wir wissen, der Tempel ist, im 1. Korinther 3 heißt, wir sind der Tempel, oder? Aber ich möchte es anders anschauen, und zwar möchte ich es gerne schauen, heisst es, der Eckstein ist Jesus. Und wir sind die lebendigen Steine, die eingefügt werden in sein Leib oder in sein Bau, in sein Bauwerk, in seine Gemeinde. Die lebendigen Steine, die eingefügt sind in sein Bauwerk, in seine Gemeinde. Und ich glaube, dass der Tempel dafür so für ein Bild genommen werden als unsere Gemeinde, als dir hier, die zusammenkommen in das EG Bremgarten. Sind wir wieder lebendige Steine, die sagen, ich lasse mich einfügen in die Gemeinde. Ich habe es so cool gefunden, heute Morgen der Worship, so eine coole Frauentruppe, die sich hergibt, die sagt, hey, ich setze meine Gaben ein. Das finde ich einfach so cool. Das ist ein Teil davon, dass man sagt, ich stehe zusammen, wir bauen den Ort hier. Es kommt also aus dem erweckten, entflammten Geist eine Beziehung zu Jesus, Wiederherstellung, wenn wir uns merken, hey, wir dürfen die Beziehung zu Gott haben. Aber dort ist nicht fertig, sondern es führt immer in Gemeinschaft. Gott wird immer in Gemeinschaft hineinführen, in die Gemeinde hineinführen. Und es ist so wichtig, dass wir mit richtigem Herz da drin sind. Wenn wir nur wollen, Gemeinde bauen, dann kann es schnell passieren, dass wir uns verlieren in Äußerlichkeiten. Dass es besonders schön ist oder gut organisiert ist, aber wir vergessen das Herz. Eigentlich sollte eine Gemeinde eigentlich das Spital für die Seele sein. Weil wenn man nicht irgendwo auf Blut blüht, aber im Spital, oder? Das Spital ist ja gemacht, dass man dort blüht und dann wird man geheilt. Wo darf man denn nicht rennen und zerbrochen sein als im Reich von Gott oder in der Gemeinde? Wo, wenn man nicht darf, blüht der Seele und sagen, ich komme nicht Schlag. Und dann darf man in die Gemeinde gehen, dass sie Menschen die aufnehmen, die herstehen und sagen, füg du dich ein mit uns. Das ist ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Wo, wenn nicht in der Gemeinde? Haben wir noch Menschen? Haben wir Platz für Menschen, die zerbrochen sind? Haben wir Platz für Menschen, die Hilfe brauchen an ihre Seele? Und sagen, ich komme jetzt ins Spital der Seele, weil ich weiss, ich darf hier heil werden. Weil Gott tut uns wiederherstellen. Ihre Gemeinschaft innen, ihre Ausrichtung zu uns. Genau. So einfügen in die Gemeinde. Wie ein Mann. Und dann finde ich es hennen cool. Ich weiss, ich gehe ein bisschen schnell dafür, aber wie noch die Gemeinde genau kann ich ausgesehen oder was auch immer, dann darfst du gerne nächste Woche wieder in den Gottesdienst kommen. Ein bisschen Schleichwerbung für nächste Woche. So gut. Aber genau, der dritte Punkt finde ich so krass. Jetzt haben die Leute angefangen, wieder die Beziehung zu pflegen zu Gott. Haben auf Opfer bringen, sich daran erinnern, dass Gott barmherzig und gnädig und einen Bund hat mit ihnen, dass sie zusammengehören. Sie sind hergestanden wie ein Mann. Sie haben auf einen Gottesdienst feiern. Sie sind gekommen. Heisst, wie sie sind vorher gehört. Der Esra hat auch die Bibel oder die Schriften aufgetan und hat daraus erzählt und sie hat gehört. Und dann ist es, wie, ist es so weitergegangen. Einfach schön hat sich sie weggenommen. Und erst 70 Jahre später, circa 70 Jahre später, kommt einer, der die 3,5 Monate mit dem Kamel ist zurückgereist, kommt auf Susa und erzählt, was er in Jerusalem erlebt. Er sagt, trifft vielleicht auf Nehemia, Nehemia, wir haben einen Altar gebaut. Wir haben das Haus Gottes wieder aufgebaut. Aber uns geht es schlecht. Wir haben keine Mauer. Die Mauer ist immer noch in Trümmer. 70 Jahre lang ist das immer noch so gewesen. Die haben sich super mit ihrer Gemeinde, mit ihrem Gottesdienst abgefunden. Und jetzt möchte ich kurz anhalten wegen der Mauer. Die Mauer ist nicht nur ein Ort vom Schutz. Sagen, ich kann mich verstecken hinter der Mauer, dann haben wir es. Sondern genau so, wie ihr gehört, wie die Königin von Saba hat gesagt, hey, die Stadt ist viel schöner, als ich je gehört. Die Mauern sind viel dicker. Ist das ein Symbol gewesen, ein Status? Hey, unsere Mauer ist ein Zeichen gegen aussen, wie gross das Gott ist. Hey, die Mauer ist im Fall ein Symbol oder Sichtbarkeit für alle, die sagen, hey, da ist im Fall etwas mächtig und Gewaltiges hinter dran. So wie die chinesische Mauer ein riesengroßes Machtzeichen ist, oder, wo man sogar vom Weltall aus sieht, der Strich der Tür, finde ich unglaublich krass. So ist eine Mauer ein Zeichen gewesen von Grösse oder von Kraft und von Sichtbarkeit. Und zwar hat es noch anders gehabt. Und zwar, sobald die Mauern sind gegangen, hat es verschiedene Tore gehabt und dann sind die Leute Handel treiben. Dann ist auf einmal wieder ein Lebensraum entstanden. Es hat eine Gesellschaft gegeben. Die Leute haben angefangen, wieder zu verkaufen und zu kaufen. Es hat wieder Leben geschafft. Wirtschaftlichen Aufschwung. Das alles ist das Symbol einer Mauer. Und das ist nicht stattgefunden. Jerusalem hat keine Auswirkungen in die Gesellschaft gehabt. Sie hat keine Gesellschaft gehabt. Überhaupt nicht. Es ist noch wenig Handel getrieben worden. Das Volk ist immer noch unglaublich arm. Und jetzt gehört Nehemia von dem, dass sie Gott, der doch so gross und mächtig ist, keine Sichtbarkeit in diesem Volk innen hat, noch viel zu wenig. Und er zerbricht. Es heisst, als ich das hörte, Nehemia 1,4, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Dann hat er gesagt, meine Familie und ich haben gesündigt. Ich will aber gehen und das wieder aufbauen. Der Nehemia hat nicht gesagt, hey, meine Vorfahren haben irgendwie ein Kabis gemacht. Und sagt immer, sie sind immer noch nicht fertig. Sondern er sagt, wir, ich und meine Familie haben gesündigt. Dabei hat er einen recht guten Job in Susa gemacht. Aber er sagt, wir. Er hat sich solidarisiert mit der Gesellschaft, mit Jerusalem dort. Und gesagt, wir machen etwas falsch. Da ist irgendetwas noch nicht so, wie sich Gott das hat vorgestellt. Und er hat gerannt und hat gefastet, auf Gott gelost. Und er hat gesagt, und ich gehe. Und wieder, 3,5 Monate Weg mit dem Kamel nimmt er auf, geht auf Jerusalem. Da brauchst du recht Geduld, bis du da bist. Und dann schaut er das, reitet die Nacht um die Stadt und geht anschauen, was das dort ist. Und merkt, hey, wir müssen die Stadtmauer wieder aufbauen. Soll gegen aussen kommen, soll sichtbar werden, was passiert dort. Und sofort hat er angefangen. Und ich werde noch kurz vorlesen von der Truppe, die er hatte. Habt ihr schon mal, das ist so bekannt, oder? Die Geschichte von Nehemia, und wir reden so viel darüber, aber ich finde es gleich einfach so cool. Heutzutage würde man vielleicht in der Gemeinde machen, einen Gabentest. Was sind deine Gaben? Weißt, kennst du deine Gaben? Mega wichtig. Vom vielfältigen Dienst. Können wir schauen, wer von euch ist der Prophet? Wer ist der Lehrer? Wer ist der Evangelist? Können wir schauen, dass von jedem einen in der Gruppe hat, ist es gut? Die wir dann systematisch und gut aussenden, die Leute. Und dann lese ich da, wie der Nehemia die Stadtmauer aufgebaut hat. Da heisst es, das Stadttor besserte Jojada, den Sohn, warte, dann kann man ganz schwierig nehmen, dürft ihr das selber auslesen, genau. Aber Nehemia 3. Und verlegten die Balken. Daneben besserte Uziel, den Sohn Hararias, ein Goldschmied, also ein Schmuckdesigner, hä? Heutzutage die Mauer aus. Neben ihm arbeitete Hanania, ein Salbenmischer, also der Apotheker. He? Dann hast du den Vorsteher für die Hälfte vom Bezirk von Jerusalem, also der Gemeinderat vom RBG Bremgarten, hat da mitgeholfen. Shalom, der Sohn von Loesch, mit seinen Töchtern zusammen. Und natürlich noch der ganze Goldschmiede, Händler, vielleicht Autoverkäufer, Garagist, die Mauern nebeneinander aufbauen. Also ist der Priester, der Pastor, der Daniel und Sibylle und was immer, Leute zusammen und jeder hat ein bisschen an dieser Mauer gebaut. Und was ich cool finde, heisst es, fast immer heisst es, oberhalb des Rostors arbeiteten die Priester, jeder gegenüber von seinem Haus. Und dann weiter, jeden das Mauerabstück gegenüber von seinem Haus. Der Mauer gegenüber von seinem Haus. Immer wieder kommt gegenüber von seinem Haus. Und ich bin einfach geblieben hängen bei dem gegenüber von seinem Haus. Jetzt wohnst du da und dann bauen die genau den Mauerabschnitt gegenüber von ihrem Haus bauen. Und ich dachte, das ist eigentlich mega schlau. Weißt du, wie viel Zeit das da sparen kann, wenn jeder daheim vor seinem Haus das Mauerstückchen baut? Anstatt dass ich muss zuerst mal einen Kilometer laufen, weil ich, und dann kommt der andere von meinem Haus und kann bauen. Und genau jetzt komme ich zu diesem Reisbesen. Weißt du, von Philosophen geredet, he? Von Philosophen, die so schlau waren. Und da hat einer mal so ein Sprichwort gesagt. Er sagt, wenn jeder vor seiner Hütte wüsst, ist die ganze Stadt sauber. Kennt ihr das Sprichwort? Wenn jeder vor seiner Hütte wüsst, ist die ganze Stadt sauber. Das ist eigentlich noch ein recht schlauer Spruch. Ich bin sogar noch an der Winterdienst im Bremgarten googeln, vielleicht kann ich das noch verbinden, aber ich habe nichts Schlaues gefunden. Genau. Er sagt, Bremgarten macht selber den Winterdienst, da muss also niemand Schnee schaufeln. Aber ich habe es super gefunden, wie? Das hat der Nehemiah auch schon gecheckt. Er hat einfach mal jeden Einzelnen gebraucht. Egal ob Salbenmischer, also Apotheker, Autohändler, Töchter, daheim waren sie, jeder ist eins geworden und durfte die Mauer mitbauen. Und die meisten von sich haben zudem zu anderen Abschnitten nur vor ihrem eigenen Haus gebaut. Und innerhalb von kürzester Zeit ist die Mauer gestanden. Die Sichtbarkeit, dass Gott wahrhaftig, der Gott ist, der heute noch Kraft und Macht hat, ist aufgestellt gewesen. Jerusalem, das sichtbar ist, dass Gott der Herr ist, hat wieder Platz gehabt. Er ist wieder eine Gesellschaft geworden und sie hatten einen Aufschwung gehabt. Das finde ich so cool. Oftmals machen wir uns riesige Gedanken. Wo ist mein Platz? Wo könnte ich? Was könnte ich machen? Macht man sich Druck daraus? Und was, wenn nicht heute mal schauen, es heisst es, gegenüber von deinem Haus. Dein Nachbar, die Grösse von Gott zeigen. Ich möchte noch zwei Sachen zu dem sagen. 70 Jahre lang haben sie wieder opfern und haben den Gottesdienst wieder gefeiert. Aber sie haben sich an die Mauern und an die Trümmer, die kaputten Mauern und Trümmer gewöhnt. Sie haben sich gewöhnt daran. Vielleicht am Anfang hat es sie vielleicht schon noch gestört. Dacht, jetzt haben wir gerade das Haus fertig gemacht, jetzt könnt ihr ja noch die Mauer. Wer ist dabei? Ja komm, probieren wir mal. Ja du, aber schau, jetzt die erste Pause. Jetzt haben wir schon mega viel gemacht. Komm, jetzt tun wir uns mal ausruhen. He? Auf halbem Weg ist doch, es ist schon besser. He? Wir sind ja schon bei 80% von unserem Auftrag haben wir schon. Es ist gut. Ja, da, es ist schon nicht so angenehm. Es ist schon schwierig, wenn ich jetzt mal meine Lüfte sehe, ich einfach mal das kaputte Mauer von meinem Haus. Die Füchse gehen wir immer in den Garten, das ist schon mega mühsam. Hätten wir gescheitert eine Mauer, aber ja, es ist doch gleich. Wir müssen uns ausruhen. Und sie hat sich daran gewandt an die kaputte Mauer. Und es hat jemand von aussen müssen kommen. Jemand von aussen, der sagt, das erste, was der Nehemiah sagt, ist, eure Mauer ist kaputt. Er hat schon gedacht, ja, das sehen wir ja selber, merci für das. Du bist extra 9,5 Monate gereist, für uns das zu sagen. Aber es geht nicht um das, sie haben es vergessen, sie haben sich daran gewandt, dass es halt so ist. Und wir dürfen uns nie, oder wir sollen uns nicht daran gewannen, dass unsere Gesellschaft kaputt ist und keine Mauer hat, kein Schutz, kein Zeichen, dass Gott gross ist und in ihrem Leben will die Kraft sein und die Macht sein. Wir dürfen uns nicht daran gewannen. Und darum braucht es immer wieder Stimmen, die einander ermuntern und sagen, kommt, wir wollen vor unserem Haus die Mauer bauen. Wir wollen vor unserem Haus immer wieder zusammenstehen, den Besen in die Hand nehmen und wischen. Immer wieder, wenn wir da dran sind. Am Wochenende hat mich ein Mann gefragt, Conny, was denkst du, wer ist der wichtigste Mensch in der Gemeinde? Ich dachte, das ist eine super fromme Frage. Jesus natürlich. Und jetzt geht es, nein, ausser Jesus und der Pastor oder was immer. Wer ist die wichtigste Person in der Gemeinde? Und er sagte, ich weiß nicht. Dann hat er gesagt, der, der jetzt noch nicht da hinten hockt. Die wichtigste Person ist der, der jetzt noch nicht hier hinten hockt. Dann müssen wir, haben wir echt beschäftigt. Das habe ich erst am Freitag gehört, ich muss es noch richtig verdauen. Also, wir haben gesehen, dass aus den Trümmern raus hat Gott einen entflammten Geist geschenkt. Ein Geheimnis. Auf das Mal haben die Leute merken, hey, da ist etwas im Tun. Ich habe eine Sehnsucht. Wir wollen wieder das aufnehmen. Wir wollen die Beziehung zu Gott wieder aufnehmen. Und sie sind gegangen und haben den Altar gebaut. Das Erste, das Wichtigste. Sie haben die Beziehung aufgenommen. Wieder zu Gott. Wir dürfen uns heute wieder erinnern, was Jesus für uns da hat. Und dann haben sie das Haus gebaut, Gemeinschaft. Sie haben gesagt, wir wollen ein Spital für die Seele werden. Zusammengestanden, wie ein Mann, haben sie Gottesdienst gefeiert. Sie sind hergestanden und haben gehört, was der Ezra, der Priester, zu sagen hatte. Und dann, ein paar Jahre später, haben sie gemerkt, hey, aber es ist nicht fertig. Wir wollen gegen aussen arbeiten, wir wollen sichtbar werden für die Gesellschaft. Wir wollen ein Ort werden, wo die Gesellschaft gesund wird. Wo wieder wirtschaftlich aufleben darf. Wo Menschen sehen, dass Gott gross ist. Ich möchte hier nicht von Prioritäten reden. Welche Prioritäten, welche das Wichtigste ist. Wenn ihr die Bibel lest, dann merkt ihr, dass jedes wichtig ist. Mal kommt ein Riesenabschnitt von, was Jesus in unserem Leben ist. Und dann kommt ein Riesenabschnitt über die Gemeinde, wie wir die Gemeinde bauen, wie wir die Gemeinde sein sollen. Und es heisst, genug Stellen, es heisst, geht raus, werdet sichtbar, was auch immer. Wir reden nicht davon, was Priorität hat. Aber wir reden von Reihenfolge. Wir müssen uns hüten davon, unsere Gemeinde zu bauen und sichtbar zu werden von außen, weil wir einfach mal wollen oder sollten, wenn wir nicht unser Herz in dem innen gefüllt haben, dass Jesus für uns alles gemacht hat. Es hat keine Kraft und keine Macht und keine Veränderung, auf lange Zeit, wenn es nicht vom Herz rauskommt. Und gleich dürfen wir nicht einfach bei uns rumstehen und denken, schön, ich habe es geschafft, sondern wir uns einfügen als Stein in dein, von dem Reich Gottes. Und dann dürfen wir sichtbar werden. Weil wenn wir von außen gegen innen arbeiten, dann sind wir nicht besser, als wenn Jesus ist zu den Pharisäern gekommen und gesagt, ihr weißgetünkten Gräber. Von außen sieht alles gut aus, aber euer Herz ist leer. Und ich glaube, Jesus hat recht können dissen, also recht ein Schlämpelig angehängt. Hey. Weißgetünchtes Grab. Ich habe gedacht, wir sollten mal alle Schimpfwörter von Jesus anstreichen. Es hat einfach noch ein paar drin. Mal biblisch schimpfen. Hey. Nein, excuse. Genau. Genau. Yes. Meine Zeit ist abgelaufen, aber ich glaube, ich habe genug gesagt. Ich glaube, wir haben gemerkt, das Prinzip ist immer von innen gegen außen. Das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Das Prinzip ist, von innen schafft Gott gegen außen. Und was mich so hat fasziniert, ist, dass Gott in der Gemeinde will eure Beziehung zu ihm immer wieder stärken und wieder herstellen. Eure Gemeinde immer wieder die Einheit schaffen und euch stärken in dieser Einheit, wie ein Mann. Und gegen außen, dass ihr dürft sichtbar sein, vor eurer Haustür dürft wischen und Menschen gewinnen. Gott ehren und Menschen gewinnen. Aber nur ganz für dich persönlich. Ich habe einen richtigen Trümmerhaufen im Sommer erlebt. Ich hatte so viele Trümmer in meinem Leben. So viel zerbrochen. Und ich habe gerade richtig eine Krise geschoben. Und mitten in diesem Trümmerhaufen habe ich gemerkt, wie Gott wieder einen entflammten Geist schenkt, wo ich nicht hätte gedacht, dass noch etwas übrig ist. Und hat sich wieder angefangen, in der Beziehung zu ihm mehr zu stärken. Im Kleinen, im Verborgenen. Und als ich in die Gemeinde bin gegangen, haben Leute auf einmal wieder angefangen, mit mir zusammen zu arbeiten und ich wieder mit ihnen. Und jetzt merke ich wieder, wie die Kraft und die Mut kommt, zum gegen raus. Und darum möchte ich heute wieder verbeten für zwei Sachen noch, bevor ich sie jetzt bete. Für Mut und Geduld. Für Geduld, nicht schnell die Mut zu bauen, wenn dein Herz noch nicht richtig ist. Für Geduld miteinander. Füreinander und miteinander, den Prozess zu gehen, für die Geduld, Gott zu wirken, für die Geduld, immer wieder zu fragen, entflamm unser Herz. Und für den Mut, dann immer wieder einen Schritt rauszuwagen, immer wieder zusammenzustehen und zu sagen, und wir wünschen, in der Kraft vom Heiligen Geist, wünschen wir dort, wo wir voran sind. Das wünsche ich euch. Dann bete ich doch noch. Oh, Heilige Geist, ich danke dir von ganzem Herzen. Jesus, Gott, Vater, dass du einfach hier bist. Und ich bete, dass du wirklich jetzt durch die Reihe gehst und der tust verbinden, wo ein Trümmer ist, wo ein Zerbruch ist. Dass du dort kommst mit deinem Geist, dass du wieder Herzen entflammst. Dass du Beziehungen zu dir, das Evangelium wieder tust erwecken in uns innen. Dass wir eine starke Beziehung haben zu dir, dass es unser Herz brennt für dich. Dass unsere Beziehung durch Jesus Christus, dass wir immer wieder ans Kreuz kommen, von dort aus die Auferstehungskraft in unserem Leben merken. Und ich bete hier für jedes, der hier innen hockt, Jesus, dass er darf sehen, wo er darf seinen Platz holen in der Gemeinde. Dass er darf ein Teil davon sein, dass es eine Freude ist für ihn. Dass er darf sich einfügen wie ein lebendiger Stein. Und ich bete, Jesus, dass du jedem Kreativität und Freude gibst, den Besen zu nehmen und mit seiner Gabe, egal ob er Apotheker ist oder Autohändler, ob er eine Hausfrau ist daheim oder was ist, dass sie vor ihrem Haustür dürfen mutig wischen, bauen, sichtbar werden, aus deiner Kraft heraus, Jesus. Danke vielmals, dass du hier die Gemeinde neu segnen mit Geduld und Mut. Und da gerade wirklich mit der Zusammenarbeit mit Daniel, dass es wirklich so gut kommt. Heilige Geist, du neue Gunst und Kraft schenken. Und das darf wirklich so einen coolen nächsten Schritt passieren. Danke vielmals für die Freundlichkeit, die hier schon herrscht. Ich bete, dass sie sich das darf multiplizieren, dass mehr Menschen die Freundlichkeit von dir zu sie erleben. Danke vielmals für dein Segen.